auch der gleiche alte Trott. Und wenn man nicht der Meinung ist, alles ist beim Alten geblieben, dann muss man halt mal in die Nachrichten schauen und guckt, was so in Amerika abgeht. Und dann denkt man sich schon auch, es hat sich wirklich nicht viel geändert. Einiges geht da irgendwie durcheinander. Aber dabei gibt es doch für dieses Jahr diese wunderbar großartige Jahreslosung. Wir haben sie jetzt schon gesehen, gesungen, gehört, gelesen. Dieses prophetische Wort, ja fast schon ein Orakel für 2026. Siehe, ich mache alles neu, spricht Gott. Dieses wirklich tolle Wort. Jetzt muss doch wirklich alles anders werden. Dieses Jahr, wann, wenn nicht jetzt? Ein Schnitt unter der Vergangenheit, dieses Jahr, das wird mein Jahr. Da wird alles anders. Ich will jetzt gar keinen Druck aufbauen an der Stelle, aber irgendwie ist es ja schon so, dieses Gefühl, wenn jetzt die Jahreslosung ist, alles neu. Ich weiß nicht, was ihr euch überlegt habt, als ihr das gelesen habt. Neue Garderobe, neue Gläser, neue Wandfarbe, neues Auto, ganz neuer Lebensstil. Was fasst man da eigentlich runter? Diese Erneuerungsworte sind doch sehr attraktiv. Wer will denn schon im Alten stehen bleiben? Wer will das Alte noch erleben? Aber was ist, wenn das Jahr jetzt schon Risse bekommen hat? Wenn wir nach 18 Tagen schon sagen, das mit dem Neu klappt gar nicht. Irgendwie ist es halt doch so geblieben. Geht es also bei dem, was in der Offenbarung steht, wirklich um diesen Selbstoptimierungstrend? Wollte Johannes uns das weitergeben? Oder könnte was anderes dahinter stecken? Wer sich mit Bibeltexten beschäftigt, der kennt ja eine Grundregel beziehungsweise drei goldene Regeln, die es gibt, wenn wir uns mit Bibeltexten beschäftigen. Und diese drei goldenen Regeln heißen Kontext, Kontext, Kontext. Ohne Kontext funktioniert das nicht. Und das Schöne ist, das kann man eigentlich jedes Jahr bei der Jahreslosung sagen, weil die ja so wunderbar aus dem Zusammenhang gerissen worden sind und noch nicht mal gelost worden sind, wie das bei den Losungen, die wir vielleicht jeden Morgen lesen, gemacht worden ist, wo wirklich die Verse gezogen worden sind, sondern für die Jahreslosung, da trifft sich ja gut Deutsch ein Komitee und die überlegen sich dann ein paar Jahre im Vorhinein, was könnte denn eigentlich dann und dann mal passend sein. Und natürlich ist es immer angenehmer, jetzt nicht zu sagen, wir nehmen mal als Jahreslosung Psalm 119, dann kämen wir auch in einem Jahr nicht durch, den zu erarbeiten. So ein knackiger Vers ist doch immer viel besser. Aber um ihn zu verstehen, hilft uns der Kontext und deswegen lese ich uns Offenbarung 21, die Verse 1 bis 8 aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen: Jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Unter ihnen wird er wohnen und sie alle werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Jede Träne wird er von ihren Augen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, keinen Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei. Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß, und wandte sich dann zu mir: Schreib diese Worte auf, sie sind zuverlässig und wahr. Und er fuhr fort: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst zu trinken geben, Wasser aus der Quelle des Lebens. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Aber die Feiglinge, die Treulosen und die, die sich mit abscheulichen Dingen abgeben, die sexuell unmoralisch leben und alle, die okkulte Praktiken ausüben, die Mörder, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit brennendem Schwefel gefüllt ist, das heißt der zweite Tod. Ja, die Verse um die Jahreslosung, sie helfen uns, das Ganze etwas besser zu verstehen. Der Text in Johannes 21 steht ja auch im Kontext einer Zeit, die erst noch kommen wird. Ja, vielleicht in 2026. Wir können das dann nicht ausschließen, dass das dieses Jahr passiert, aber es kann auch sein, dass das noch viel länger dauert, bis diese Zukunft Wirklichkeit wird. Klar ist aber, es geht auf jeden Fall in dem, was Johannes hier weitergibt, was er von Gott gezeigt bekommen hat, ja eben nicht konkret um 2026, um dieses Jahr. Das mag total demotivierend klingen, weil das ja heißt, dass all das, was uns nervt, auch dieses Jahr bestehen bleibt. Das heißt, wir werden auch dieses Jahr, sei denn du wirst irgendwann in Rente gehen oder du bist in Rente gegangen, wir werden dieses Jahr auf die Arbeit gehen müssen. Und die Schüler und die Lehrer werden in die Schule gehen müssen. Und es bleibt das Gleiche, irgendwelche Zankereien in der Familie. Auch die werden weiterhin so weitergehen. Es bleibt vielleicht auch, dass ich mir überlege, was muss ich eigentlich für meine Gesundheit tun, dass es mal dran ist, vielleicht zum Doktor zu gehen. Das bleibt. Es bleibt weltpolitisch gesehen das Ringen um den Frieden. Die Krisen, auch die werden bleiben. Auch 2026 wird keine heile Welt. Und genau so war es ja auch für die, die die Offenbarung als allererstes gelesen haben. Die Offenbarung ist ja kein Endzeitfahrplan, der irgendwann mal aufgestellt worden ist, sondern sie ist ein Brief an konkrete Menschen, 7 konkrete Gemeinden, die in der heutigen Türkei liegen würden, wenn es sie denn noch geben würde. Diese 7 Gemeinden, an die die Sendschreiben am Anfang der Offenbarung geschrieben worden sind. Sie leben in einer Zeit der Widerstände, der Verfolgung, Kaiser, die sich als Gott haben verehren lassen. Sie waren Minderheit im Staat, sie waren den Leuten suspekt. Und sie haben das erlebt. Johannes selbst ist ja auf die Insel Patmos verbannt worden. Er war auch verfolgt, gefangen genommen. Und die haben sich gefragt, wann hört das denn eigentlich auf? Wie wird das denn eigentlich alles? Was heißt denn diese ganze Situation? Und wo ist eigentlich Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende? Und solche Aussagen, wie wir sie zum Beispiel in Markus lesen, wo es dann ja heißt, es werden nicht alle sterben, bis sich das erfüllen wird. Was ist denn mit diesem Jesus? Sie hatten keine Zeit zum Spekulieren, wann das passieren würde. Sie haben sich einfach nur auf das gestellt, was sie am Ende dieses Briefs, den Johannes ihnen geschrieben hat, gelesen haben, dass Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Und er hat es ja nicht nur in der Offenbarung gesagt, sondern viele von denen kannten ja auch die Schriften des Alten Testaments, was ja damals das einzige Testament war, Aussagen wie die, die wir in der Lesung eben gehört haben. Gott hat schon durch Jesaja gesagt, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott erneuert immer wieder. Und das war die Hoffnung dieser Menschen, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht, wie unser konkretes Leben in diesem Jahr, in den nächsten Wochen und Monaten aussieht. Aber eins wissen wir ganz genau, das Ende steht schon fest. Gott wird das Ende setzen. Es ist keine Überraschung, was kommt. Und vielleicht ist in deinem Leben gerade alles gut und die Jahreslosung lock dich gar nicht so hinterm Ofen hervor, weil du sagst, ich brauche eigentlich gerade gar nicht die Erneuerung. Und vielleicht aber auch ganz anders. Und du wünschst dir, dass sich eben etwas ändert in diesem Jahr, dass da etwas anderes ist, eine andere Perspektive. Und die Jahreslosung hilft uns dabei. Und wir schauen uns das konkret an und wir machen das ganz einfach heute mal. Wir arbeiten uns einfach mal an den Worten ab, die da in der Jahreslosung stehen. Wir fangen bloß hinten an. Also, als erstes, alles neu. Alles ist ja ein großes Wort. Da kann man ja auch alles drunter fassen. Alles könnte alles sein. Und ich weiß nicht, an was du gedacht hast, als du die Jahreslosung das erste Mal gehört hast. Welches alles ist denn hier gemeint? Welches alles in deinem Leben sollte erneuert werden? Und wenn wir in den Kontext schauen, dann merken wir, dass alles wirklich alles ist. Johannes sieht ganz am Anfang eine komplette Erneuerung von Himmel und Erde. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, diese Welt, wie wir sie kennen, diese Welt, in der wir jetzt leben, sie wird genau das Gleiche erleben, was wir erleben. Sie wird genau das Gleiche erleben, wie es alle Christen erleben. Und sie wird genau das Gleiche erleben, was Jesus schon erlebt hat. Diese Welt, sie wird sterben. Sie geht vorbei. Und etwas Neues wird auferstehen, etwas Neues wird kommen. Eine neue Erde entsteht und wir können das ja nur bruchstückhaft begreifen, was das eigentlich genau heißt, wie diese neue Erde sein kann. Und wenn wir ganz ehrlich sind, merken wir, selbst Johannes weiß nicht, wie es ist. Wenn man die ganze Offenbarung mal liest, und das betrifft auch nicht nur die Offenbarung, sondern auch im Alten Testament diese apokalyptischen Texte. Manche haben sich im Dezember durch Sacharja gekämpft. Auch da merkt man das zum Beispiel, oder bei Hesekiel. Die kriegen die Propheten, da kriegen Menschen Bilder von Gott, wie es einmal sein wird. Und dann fangen sie an zu beschreiben und sagen, ich sah etwas wie. Und dann kommt, keine Ahnung, wie irgendein Rad mit 3000 Augen rundherum und keine Ahnung. Und wir merken, du hast es doch selber nicht verstanden, was du da siehst. Weil es zu groß ist für unseren Verstand. Man kann es nur versuchen, irgendwie in Kategorien einzupacken, die wir hier schon kennen, aber das trifft es nicht voll. Und Johannes beschreibt ja den neuen Himmel und die neue Erde mit ganz viel, was er nicht ist. Das heißt, was er ist, kann er gar nicht sagen, sondern nur das sagen, was nicht da ist. Da sind Menschen, da ist eine Stadt, irgendwie das Alte, aber auch irgendwie anders. Und ich musste an die Chroniken von Narnia von C.S. Lewis denken, der ja auch so eine Geschichte der Welt nur verpackt in Kindergeschichten schreibt. Und in dem letzten Buch, wo die Welt Narnia zu Ende geht und diese Kinder, die immer wieder aus unserer Welt in die Narnia-Welt hineinkommen, beim Zugunglück ums Leben kommen. Und dann kommen sie in das neue Land hinein und sie gehen da durch und dann sehen sie das und sie sind total erstaunt, weil sie sagen, irgendwie kommt uns das bekannt vor hier. Irgendwie erkennen wir das. Ist das Narnia oder ist das was anderes? Und dann sagt eine von den Kindern, Lucy, diese Worte, die das so wunderbar zum Ausdruck bringen. Und trotzdem sind sie nicht gleich. Sie nimmt da Bezug auf Berge, die sie sieht. Sie sind irgendwie anders. Sie haben mehr Farbe und sie sind weiter entfernt. Sie sind mehr als die Wirklichkeit. Irgendwie ist es da, aber es ist mehr als die Wirklichkeit. Diese neue Welt, in die wir kommen, sie ist irgendwie wie das, was wir kennen, aber eben auch mehr als die Wirklichkeit, mehr als wir uns vorstellen können und vor allen Dingen besser, als wir es uns vorstellen können. Da sind, und das sagt Johannes ja deutlich, das sind neue Körper, die wir bekommen. Körper ohne Krankheiten, Körper ohne Gebrechlichkeiten. Da sind keine Schmerzen mehr, da gibt es keinen Krebs mehr, da gibt es keine Depressionen mehr. All das ist vorbei. Eine ganz neue Gemeinschaft der Menschen. Ohne diese elenden Missverständnisse, die wir haben. Da reden wir nicht mehr aneinander vorbei. Und wir haben nicht mehr das Misstrauen. Und wir verletzen uns nicht gegenseitig durch Worte oder Handlungen. All das ist vorbei. Und dann kommt das Entscheidende, was Johannes sieht, was er positiv beschreiben kann. Gott selbst wird bei ihnen sein. Da ist keine Trennung mehr von Gott. Das, was seit kurz nach Beginn der Schöpfung Dauerzustand gewesen ist, dass Menschen nicht mehr mit Gott zusammenleben konnten, das wird aufgehoben. Die Menschen sind aus dem Garten Eden rausgeflogen, weil sie nicht mehr Gemeinschaft mit Gott haben konnten. Und dann ist Gott zu Israel gekommen, sagt, ich bin mit euch unterwegs, ich wohne bei euch in der Stiftshütte, aber ihr haltet Abstand. Da muss ein großer Zaun um die Stiftshütte gezogen werden. Und auch als der Tempel gebaut worden ist, da muss großer Abstand gehalten werden, weil die Menschen nicht einfach zu Gott kommen können. Und hier können Menschen zu Gott kommen. Ganz ohne Trennung. Ganz ohne Vorhang, ohne Zaun. Wir können zu Gott kommen und er wird uns die Tränen von den Augen abwischen. Was ist das für eine wunderbare Vorstellung, dieses Bild. Also ich stelle es mir immer so vor, mit meinem einfach gestrickten Gehirn, dass wir zu Gott wie auf den Schoß krabbeln können. Und dann wischt er uns die Tränen von den Augen weg. Wie viele Tränen haben wir geweint hier auf der Erde, auf dem Weg, bis wir zu ihm gekommen sind, und er nimmt das uns ab. Und wir müssen nicht mehr weinen, weil es keinen Grund mehr zum Weinen gibt, weil er direkt mit uns spricht. Ja, es ist so ein Geschenk, dass wir Gottes Wort in der Bibel lesen können, aber es muss ja trotzdem immer noch über die Bibel zu uns kommen. Oder es muss irgendwie nochmal erklärt werden. Und dann spricht Gott direkt. Wir hören ihn eins zu eins. Und seine Worte, sie geben das Leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der neuen Welt. Und das wird vieles in den Hintergrund drängen. Bei all den Fragen, die wir uns stellen, wie wird das denn eigentlich sein? Wird es da Fleisch zu essen geben? Ist bei manchen Leuten eine ganz große Frage, die da gestellt wird, ob es das eigentlich noch funktioniert. Welche Lieder werden wir da eigentlich singen? Auch darüber wird stark diskutiert. Ein älterer Bruder, den ich mal bei einem Gospelkonzert getroffen habe, der stand auf, nachdem der Gospelchor gesungen hat, wenn die Musik im Himmel ist, will ich da nicht hin. auch darüber ließe sich also diskutieren, ob das die Musik ist, die da gesungen wird. Aber all das ist völlig irrelevant. Das interessiert uns nicht mehr, weil Gott mit uns spricht. Und auch so diese Frage, die wir uns ja manchmal stellen, werden wir unsere Lieben da eigentlich wiedersehen? Johannes sagt nichts davon. Das Einzige, was er sagt, ist, wir sehen Gott, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht, ohne Trennung. Und das ist das Entscheidende da im neuen Himmel. Wir sind bei Gott, wir finden Heimat, Ruhe, Gelassenheit, Frieden, Annahme. Und vielleicht merkst du schon, dass das schwer vorstellbar ist. Wie sieht das eigentlich wirklich aus? Wie wird das eigentlich wirklich sein? Und Johannes tut sich da schwer, das in Worte zu fassen. Und dann ist vielleicht der nächste Impuls, wenn du so ein Mensch bist, der eher so ein Appellohr hat, dass du jetzt überlegst, ja, wie komme ich denn jetzt dahin? Was mache ich denn? Wie geht das denn eigentlich alles? Und da ist es gut zu sagen, wir werden das nicht umsetzen müssen. Wir können es auch gar nicht. Jemand anderes macht das. Ich mache die nächsten zwei Worte. Nicht wir müssen die Welt verändern, Gott macht das. Nicht wir müssen sie retten, Jesus hat das schon getan. Einer meiner Dozenten an der FTH, der erzählt immer davon, dass er in einem Zeitpunkt, wo er relativ viel am Arbeiten war und kurz vor dem Burnout stand, von seiner Frau so ein kleines Schiefertäfelchen geschenkt bekommen hat. Und das steht jetzt auf seinem Schreibtisch. Und da steht drauf, ich bin nicht der Christus. Ich muss die Welt nicht retten. Ich muss das nicht tun. Jesus hat das getan. Er ist der Retter. Ich muss es nicht machen. Es ist doch eine Entlastung, das zu wissen. Der, der auf dem Thron sitzt, der gibt diese Zusage. Ich mache das. Gott macht es. Und das wird noch an anderer Stelle im Kontext dieser Stelle der Jahreslosung deutlich. Johannes sieht ja diese Stadt. Sie kommt herab wie eine geschmückte Braut. Und hierbei geht es ja nicht um irgendwelche Bauwerke, eine Braut kann kein Haus sein, sondern es geht ganz konkret um Menschen. Dieses Bild der Braut, es ist ja im Neuen Testament immer ein Bild für die Gemeinde. Die Gemeinde, die die Braut von Jesus ist. Also ganz egal, ob Männer oder Frauen, die Gemeinde, sie sind alle zusammen die Braut für Jesus. Die Braut hat sich nicht selbst geschmückt, sondern sie ist geschmückt worden. Und auch hier ist Jesus am Werk. Wir müssen den Kontext mal noch ein bisschen erweitern. Das wird deutlich bei Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, wo er schreibt, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so wie Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte seine Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit zu sich führen, ohne Flecken, Falten oder Ähnliches, sondern heilig und tadellos. Jesus macht seine Braut schön. Jesus arbeitet daran, damit sie schön ist. Und das ist ja der schönste Moment für die, die verheiratet sind und dementsprechend irgendwann mal geheiratet haben. Vielleicht erinnert ihr euch an den Moment, wie das war. Ist jetzt eher was für die Männer als für die Frauen. Wie war dieser Moment, als ihr das erste Mal eure Braut gesehen habt? So hat das bei uns ausgesehen. Mensch, waren wir da noch jung, also ich zumindest. So sah das mal aus. Und was für ein toller Moment ist das eigentlich, diese Situation, die Braut zu sehen. Und ich stelle mir bei diesem Bild, von was Paulus da bringt, das noch vor, liegt dran, ein Kollege hat das mal bei einer Andacht irgendwann so ausgedrückt, diese Vorstellung, da kommt die Braut mit einem Schleier und dann kommt sie zu dem Bräutigam und er macht den Schleier hoch und dann denkt der Bräutigam, wie siehst du denn aus? Hättest du nicht mal die Schminke suchen können? Und genau das soll ja gerade hier nicht passieren. Genau das sagt Jesus, ohne Flecken, Makel, Falten und so weiter, sondern heilig und tadellos. Sie ist reingewaschen worden durch ihn. All das, was uns Menschen entstellt, und da geht es nicht um die Falten oder die Pickel oder vielleicht 2 Gramm zu viel, sondern das, was uns wirklich entstellt, die Sünde, die uns kaputt macht, die das Bild, was Gott in uns hineingelegt hat, verzerrt und entstellt hat, all das wird durch Jesus wieder erneuert. Und das wäscht er von uns ab. Jesus hat uns davon befreit. Er hat das gemacht und schon viel früher begonnen. Im Vers nach der Jahreslosung heißt es ja, nun ist alles erfüllt. Und das klingt so ähnlich wie die Worte von Jesus am Kreuz, als er stirbt. Es ist vollbracht. Es ist passiert. Es ist geschehen. Und dort, als Jesus stirbt, ist die eigentliche Entscheidung schon gefallen. Dort hat Gott schon mit der Erneuerung begonnen. Da fängt es ja an, dass die Trennung aufgehoben ist. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Die Trennung wird aufgehoben, das Neue beginnt. Die Macht von Gott hat kein Ende. Gott beginnt das Neue durch Tod und Auferstehung von Jesus und niemand kann es verhindern, niemand kann es aufhalten, niemand hält Gott auf. Und das zeigt die Offenbarung ja im gesamten Buch, von vorne bis hinten, bei allen Widerständen, die da kommen. Gott führt seinen Plan aus bis zum Ende, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Er hat den Sieg errungen. Und das ist so entlastend, dass wir es nicht machen müssen. Dass wir nicht die sind, die als erstes an vorderster Front kämpfen müssen. Dass wir nicht die neue Erde schaffen müssen. Dass wir diese Welt nicht transformieren müssen. Sondern dass Gott daran arbeitet. Ich darf mich an Jesus hängen. Johannes gibt es ja weiter, was Gott ihm aufgetragen hat. Wer den Kampf besteht, wird das alles erben. Ich werde sein Gott und er wird mein Sohn sein. Wir können den Kampf nicht aus uns bestehen, sondern nur, wenn wir uns an Jesus dranhängen, der den Kampf schon gekämpft hat, für uns, der für uns schon gewonnen und gesiegt hat. In Offenbarung 5, mehr am Anfang, da ist diese große Vision von dem Thronsaal von Gott und da kommt dieses Buch mit den 7 Siegeln. Und Johannes steht dann da und er weiß in diesem Buch, da ist Gottes Plan enthüllt für das, was alles kommen muss bis zum Ende. Und dann ist ja die Frage, wer ist denn würdig, das zu öffnen? Wer darf Gottes Plan ausführen? Und kein Mensch ist würdig. Und Johannes fängt an zu weinen, weil er weiß, wenn das nicht ausgeführt wird, dann wird all das hier auf der Erde kein Ende haben. Und dann heißt es, doch einer ist würdig. Der Löwe aus Juda, der gekämpft hat. Der Löwe, den Johannes sieht, der aussieht wie ein geschlachtetes Lamm. Jesus ist der Löwe, der für uns kämpft und der für uns gestorben ist. Der kämpft und das Opferlamm für uns geworden ist. Er hat schon gesiegt. Und auch dann, wenn ich mich nicht wie ein Sieger fühle, dann darf ich mich an Jesus hängen und wissen, er hat schon für mich gekämpft. Er hat schon für mich bezahlt. Er soll mein Leben bestimmen. Weil Jesus in uns lebt, ist sein Sieg auch unser Sieg. Ich hänge mich an Jesus dran, der das macht. Er macht es, nicht wir. Gott macht alles neu. Das Ende und der wirkliche Neuanfang, sie liegen in seiner Hand. Und jetzt bleibt noch ein Wort übrig. Siehe. Dieses kurze Wort überliest man ja in der Bibel und manchmal steht das ja auch an so ein bisschen unpassenden Punkten, ist manchmal auch eher so eine Art Füllbegriff in den Texten, aber es ist eigentlich ja dazu genutzt worden, wenn dieses Siehe irgendwo steht, dass das heißt, jetzt guck nochmal genau hin, zoom mal rein, um zu sehen, um was es hier eigentlich wirklich geht, die Aufmerksamkeit auf das Wichtige zu legen, übersieh nicht, was hier passiert. Und ganz ehrlich, wir übersehen so viele Dinge in unserem Leben. Wir haben so vieles nicht mitgekriegt und gerade auch in Bezug auf Gott. Vielleicht, weil wir ganz genaue Vorstellungen haben, wie er eigentlich handeln muss. Und wir gucken die ganze Zeit darauf, dass das passiert und er hat schon längst ganz anders gehandelt. Und wir sehen nicht, was er tut. Vielleicht bist du auch so angespannt wegen dem neuen Jahr, was eigentlich in diesem Jahr noch alles passieren kann, weil unbedingt alles anders werden muss, als du dir es gewünscht hast. Weil du dein Leben und alles in deinem Kontext umkrempeln willst und du übersiehst dabei, was Gott eigentlich gerade schon in deinem Leben tut. Oder du bist ernüchtert, weil du eh schon alle Hoffnung für dieses Jahr begraben hast und sagst, es wird eh wieder wie immer. Was soll da anders werden? Und du übersiehst dabei, was Gott gerade tut. Und dabei ist es so wichtig, ob du siehst oder übersiehst, macht einen großen Unterschied und zwar dafür, wie du in dieses und durch dieses Jahr gehen und kommen wirst. Und dazu 4 praktische Anwendungen für die Jahreslosung oder was uns die Jahreslosung hilft, durch dieses Jahr zu kommen, wie sie uns hilft. Das erste, du musst das Glück in 2026 nicht erzwingen. Also natürlich ist es schön, wenn in diesem Jahr Dinge passieren, die dich freuen. Wenn Dinge gut laufen, wenn Ideen, wenn Pläne und so weiter, die du hast, wenn die umgesetzt werden, wenn das läuft. Wir dürfen uns freuen. Freude ist auch in 2026 nicht verboten. Wir dürfen dann auch mal jubeln und ein bisschen emotionaler werden, als wir das normalerweise sind. Das ist voll in Ordnung. Erwarte, dass Gott Großes tut in diesem Jahr. Denn er handelt, er macht, Seine Macht ist für dieses Jahr nicht ausgesetzt. Dass er der Herr der Welt ist, das hört auch dieses Jahr nicht auf. Er ist da, er tut auch heute noch Wunder. Aber wenn vielleicht nicht alles so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, wenn du vielleicht schon jetzt sagst, ich habe die Schnauze von 26 jetzt schon voll, alles ist schlechter gelaufen, als du anfangen wolltest. Sämtliche Vorsätze, sie waren schon am Abend des 1. Januar für die Katz. Das ist kein Problem. Du musst nicht verzweifeln. Das Ende steht schon fest. Das größere Ende steht schon fest. Wenn du auch in diesem Jahr mit Jesus lebst, dann wartet sein neuer Himmel und seine neue Erde, warten die ganz sicher auf dich. Das nimmt dir niemand. Am Ende der Zeit. 2026 muss nicht auf Gedeih und Verderb dein Jahr werden. Kann es. Muss es aber nicht. Denn das Ende steht schon fest. Verlier nicht aus dem Blick. Gott macht alles neu. Und damit verbunden das Zweite, geh mutig in das Jahr hinein. Man könnte jetzt ja auch sagen, ja, wenn Gott alles macht, dann lege ich mich 365 Tage aufs Sofa. Und dann ist das gut, dann entspanne ich mal, nehme mir mal so eine Jahr-Auszeit für mich. Da muss ich auch nichts von dem mitkriegen, was schwierig ist. Ja, auch dieses Jahr wird Herausforderungen mit sich bringen. Anforderungen, vielleicht manche kleinen Erneuerungen, aber vielleicht auch manche Rückschritte, die du dir so nicht gewünscht hast. Wir sollen uns davor nicht verstecken. Ja, wir kennen das Ende. Aber wir leben ja jetzt, hier und jetzt in 2026 und nicht irgendwann in der neuen Welt, wann auch immer sie kommt. Also Herausforderungen und Prüfungen, die kommen, die uns bewegen werden, wir dürfen sie annehmen. Aber wir müssen nicht verbissen und hart dabei sein. Wenn wir darin scheitern, wenn es nicht funktioniert, wenn wir versagen, wir dürfen gelassen sein. Wir werden nicht alles aus diesem Jahr holen und wir müssen es auch nicht. Wir werden manche Chance verpassen. Aber Gott sagt, ich mache alles neu. Vergiss das nicht. Und das hängt mit dem Dritten zusammen. Vergiss Gott nicht im Glück und im Scheitern. Wie gesagt, ich wünsche es uns allen, dass wir sehr viele positive Momente haben und dass wir, wenn wir an Silvester zusammenkommen, dass wir eigentlich den Gottesdienst gar nicht groß gestalten müssen, weil wir alle so viele Zeugnisse davon weitergeben können, was Gott Großes in unserem Leben dieses Jahr getan hat. Tolle Dinge, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie passieren, oder Dinge, mit denen sonst auch keiner rechnet, dass sie in deinem Leben passieren werden. Und ja, es werden aber auch Momente sein, wo du in diesem Jahr mit deinem eigenen Scheitern, mit deinen eigenen Grenzen wieder konfrontiert wirst. Und du siehst, dass du wieder gescheitert bist. Vielleicht an Punkten, die du schon längst lange überwunden haben wolltest. Und sie kommen wieder. Und es hat wieder nicht geklappt. Dann ist das auch kein Grund, daran zu zerbrechen und das Jahr in die Tonne zu kloppen, sondern zu wissen, Gott ist da. Er hat dir die positiven Momente geschenkt und er lässt dich auch in deinem Scheitern nicht alleine. Er ist auch nach Niederlagen treu. Wir müssen ihn nicht beeindrucken mit einem perfekten Jahr. Seine Gnade ist größer als unser Scheitern. Vergiss nicht, auch nach deinem Scheitern darfst du neu beginnen, denn Gott schenkt Neubeginn, er macht alles neu. Und das Letzte ist, hör auf Gott, der spricht. Das, was die neue Welt ja besonders macht, habe ich vorhin gesagt, ist, dass Gott mit uns redet, dass wir ganz nah bei ihm sind und dass wir seine Worte hören. Das ist das, was wirkliches Leben gibt, auch in dieser neuen Welt, wo es keinen Tod mehr geben wird, dass wir wirklich Gott so nah sind, bei ihm sind, dass wir seine lebensspendenden Worte hören können. Das, was er am Anfang schon bewiesen hat, er spricht ein Wort und diese Welt entsteht. Alles, was wir sehen, alles hat er geschaffen durch sein Wort. Und auch wenn in diesem Jahr noch nicht das ganz Neue beginnt, weil das Ende der Zeit noch nicht da ist, Gottes Wort ist für uns das Entscheidende. Ja, wir haben es im Moment noch nicht direkt, weil Gott nicht ganz direkt zu uns spricht, weil wir nicht bei ihm sitzen können. Aber wir haben sein Wort zum Lesen, durch das er mit uns spricht. Sein Wort in der Bibel. Gottes Wort ist für uns das Entscheidende in diesem Jahr. Und deswegen such sein Wort in diesem Jahr. Nimm dir ganz bewusst die Zeiten dafür, es zu lesen. Auch solche Ruhezeiten, den Gottesdienst, die Hauskreise, das Glaubensforum. Vielleicht sagst du, ich nehme mir jetzt noch was Neues für dieses Jahr vor. Jetzt, wo alle anderen versagt haben, da starte ich erst richtig durch. Ich suche mir irgendeine Person, mit der möchte ich zusammen dieses Jahr Bibel lesen. Und dann fangt ihr an und macht das. Hör hin, was Gott zu sagen hat. Und ich glaube, in dieser Gelassenheit, Gott macht alles neu. Und auch im Vertrauen auf den Gott, der alles neu machen wird, der zuverlässig ist, können wir mutig in dieses Jahr hineinstarten. Wir wissen, auch dieses Jahr, ganz egal, was es bringt, auch dieses Jahr ist ein Jahr, was uns wieder näher hin zu Gott bringt. Was uns wieder näher zu dem bringt, was im Kontext der Jahreslosung steht. Diese Erfüllung, von der Gott spricht, die er verspricht. Siehe, ich mache alles neu. Lass uns beten. Jesus, und wir danken dir für diese Perspektive, die du uns schenkst, mit der wir in unser Leben hineingehen können, die uns Hoffnung gibt, auch über diese Welt hinaus. Es gäbe so vieles, über was wir enttäuscht sein können, was wir uns anders wünschen können und auch wünschen würden. In unserem eigenen Leben, in der Welt, vielleicht auch in Bezug auf die Gemeinde. Dinge, die anders sein sollten nach unserer Meinung. Manches davon wird sich in diesem Jahr verändern, manches wird neu werden, aber vieles davon vielleicht auch nicht. Wir erleben vielleicht auch Rückschritte, aber das ändert nichts daran, dass dein Versprechen klar ist und dass dein Plan für diese Welt schon feststeht. Und dass das, was hier ist, nicht das Letzte ist. Und dass wir mit dieser Perspektive auch mutig in dieses Jahr hineingehen können. Wir müssen nicht entmutigt sein, sondern wissen, du machst alles neu. Wir müssen nicht selbst verbissen sein und dann enttäuscht sein, wenn wir es nicht geschafft haben, weil du es bist, der es macht. Und ganz egal, ob wir in diesem Jahr tolle Momente erleben oder ob wir scheitern, du bleibst an unserer Seite, du bist treu. Und wir dürfen mit dir rechnen in diesem Jahr. Schenk uns offene Augen, dass wir sehen, und wahrnehmen, was du tust, in unserem Leben, in der Gemeinde, in dieser Welt. Und lass uns voller Vertrauen, voller Gelassenheit durch den Frieden, den du gibst, und voller Hoffnung dieses Jahr leben und damit auch einen Unterschied machen zu so vielen Menschen, die ohne Hoffnung, die voller negativer Gedanken in dieses Jahr starten. Dass wir eine andere Perspektive bringen können und dadurch auch deine Zeugen sind in dieser Welt. Danke, dass wir wissen, du hast uns und diese Welt nicht vergessen. Du machst einmal alles neu. Und wir dürfen uns darauf freuen, was kommt. Und jetzt schon ganz kleine Bruchstücke davon erleben. In dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir hier Gemeinschaft leben und wie wir erleben, wie unterschiedlichste Menschen zusammenkommen. Danke für dieses Geschenk und danke, dass du treu bist. Amen.